Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Ohne Literatur nice
interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht zum zweiten Mal hier im Staatstheater, also neben dem Staatstheater. Wir waren schon einmal hier.
Wir waren drinnen das letzte Mal, Herr Eisenbart.
Ja.
Und dann wurden wir einfach vor die Tür gesetzt.
Ja.
Und jetzt sitzen wir seit November sitzen wir hier.
Ja, die lassen uns nicht mehr rein, leider, seit dem letzten Mal. Das war hat uns sehr gut gefallen im Staatstheater, aber man hat uns Hausverbot erteilt. Das ist bedauerlich. Aber Gott sei Dank gibt es hier diese schöne Bühne, die zusammengebaut wurde. Und auch hier waren wir schon einmal.
Auch hier waren wir auf einer ähnlichen Kartonagenbühne aus fettigen Filzfetzen, die dann zusammengetackert wurden und dann ein erhabenes Moment erzeugt haben.
Wie
im Theater,
wie
in der Hochkultur.
Genau.
So auch hier, nicht wahr?
Genau so ist es. Und ein bisschen wie im Krieg, würde ich sagen. So aus Zeltplanen und ich sag mal, Planken wurde hier etwas gebaut, eine Zeltstadt. Ich habe heute auch schon hier den Tag genossen. Ich habe gegessen, ich habe ein bisschen Yoga mitgemacht. Da möchte ich Ihnen nachher gerne noch eine Figur zeigen.
Können wir später darauf zurückkommen. Yoga für das Prekariat, nicht wahr?
Ja, oder für den Literaturpöbel,
ja,
wie uns.
Wie
genau.
Wir. Sie hören die Sendung für die pöbelige Literatur in Nürnberg.
Ja.
Es gibt auch noch eine Konkurrenzsendung für die schnöselige Literatur in Nürnberg.
Gibt's auch.
Aber damit haben wir nichts am Hut.
Nein. Zuerst einmal herzlich willkommen. Es sind ganz viele Leute hier. Im Moment sind wir über 400 Menschen.
Ja.
Das ist interessant, weil die Leute im Radio können das nicht sehen.
Ja, wir können die Geschichte vom Pferd erzählen.
Genau.
Hier vorne sitzt zum Beispiel
der Schar von Pferd. Nee. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Mali.
Hallo, begrüßen Sie mit uns Herrn Bürgermeister Mali. Hier vorne auf dieser grünen Filzkommode sitzt er.
Und der Söder ist auch da, habe ich mir sagen lassen.
Hallo, Herr Söder.
Hallo, Herr Söder. Was erwartet Sie heute hier in dem Kulturhauptstädtler bei Eisenbart und Meisendraht? Wir sind ein Literaturmagazin. Wir haben uns in den Kneipen in Go-Ho herumgetrieben und haben da die Künstler und Schriftstellerinnen am Schlawittchen rausgezerrt und haben gesagt, hoppla, jetzt wird aber Radio gemacht. Radio sage ich immer, weil wir eigentlich im Radio sind. Wir sind von Radio Z, weil uns der Deutschlandfunk nicht wollte. Und heute werden Sie Texte hören, Originaltexte von Nürnberger Autoren und Autorinnen. Und wir haben jedes Mal ein Thema.
Richtig?
Was ist denn heute das Thema, ja, Frau Meisendraht?
Diesmal bin ja ich sozusagen die starke Hand an Ihrer Seite und darf Sie ein bisschen durch das Thema führen. Wir haben heute das Thema Pleite, passend zum Kulturhauptstadtbewerbung.
Das haben Sie jetzt so interpretiert.
Unser Thema lautet Pleite heute. Also wir reden über Insolvenz, wir reden über geistige Armut vielleicht auch.
Ja.
Wir reden über Reichtum als Gegensatz und das Ganze da.
Ja.
Und wir können anfangen mit einem kleinen Text,
ja,
der
gerne
uns ästhetisch vielleicht schon mal hineingleiten lässt in das Thema, so sanft auf einem Hügel hinunterrutschen, wie wir früher, wenn wir keinen Schlitten hatten, auf dem bloßen Hintern eine ruckelige Piste heruntergerutscht sind, so rutschen wir jetzt hinein in das Thema Pleite.
Genau.
Ist das nicht schön?
Ja.
Ja.
Und das 30 Kilometer bin ich damals zur Schule gerutscht,
ja,
auf dem Hinterteil.
Ja.
Und so werden wir jetzt in dieses Thema hineinrutschen mit dem ersten Text. Er kommt von unserer lieben Kollegin und geschätzten Autorin Christine Wiesel. Eine warme Hand bitte für Christine Wiesel.
Ja, und einen warmen Stuhl vor allem. Danke. Also Christine Wiesel ist mein Facebook-Name. Ich bin auch bei Radio Z und habe seit 12 Jahren ein Lyrikprogramm. Dieses Lyrikprogramm heißt Goldmond. Ja, falls mal jemand schon mal zugehört haben sollte. Und ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht zu dem Thema Pleite. Und ich denke, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist vielleicht irgendwas mit Sex. Könnte manchmal auch eine Pleite sein. Und aus diesem Grunde habe ich euch folgendes Gedicht mitgebracht. Und es heißt, ein Rinderschnitzel und kein Sex. In Gedanken bin ich nicht nackt. Nein, da sitze ich am Tisch und beiße in das Wiener Schnitzel rein. Oh, dieses herrliche Fleisch. Nicht deine Haut begehr ich, sondern das gebratene, heiße, panierte Kalb. Das ist fein. Also schnell in das Beinkleid. Alles andere lasse ich sein. Das nächste, das habe ich extra für heute Abend geschrieben. Und das handelt davon, dass ich sehr, sehr, sehr gerne spritziges Wasser liebe. Und ich weiß nicht, wer vielleicht meine Leidenschaft teilt, hat vielleicht auch erkannt, das gibt es so gut wie gar nicht mehr in der Spitzengastronomie. Du bekommst entweder still oder du bekommst medium oder sanft perlend. Und ich hasse es. Und aus Grund dieser Pleite heraus habe ich mir so Gedanken gemacht über das Sprudelwasser. Und das ist auch letztlich der Titel von meinem nächsten Gedicht. Es heißt Sprudelwasser. Spiegelnde Perlen sprudeln lebhaft, treiben pulsierend am Rand des Wasserschatzes. Mich dürstet, liebe Bedienung, im lächtigen Flughafen-Aufenthaltsplatz, im spitzen Gourmet-Palast. Nehme kein halbtotes Wasser, liebe Medium-Wassermafia. Seid nicht still, lebt spritzig, sanft perlender Kristallschatz. Das nächste, da geht es um eine eigene Pleite, die ich erlebt habe. Und man kann einfach mal drüber nachdenken, was das vielleicht zu bedeuten hat. Und der Titel ist, die Puppen werden abgestaubt. Stelle die geile Puppe ins Regal, dass sich etwas abkühlen kann. Denn so geile Puppen braucht kein Mann. Er will entscheiden, zu welchen Zeiten die jeweilige Puppe dran sein kann. Wehe, sie macht Zicken, dann wird sie mit Ignorieren beglückt. Denn was der Mann verlangt, ist sein großes Glück. Ja, und das nächste geht ein bisschen auch in diese Richtung und das heißt Kurzschluss. Du machst Schluss, sagt die Morgenluft oder die Wiener Luft, die den Prater mit der wilden Maus von Hader und Braunschlag zugleich betupft. So hüpft die Luft langsam zum Autobahnbegrenzungsdutt und sagt matt, ich habe Durst, meine liebe Lust. Bleib mir vom Hals, du alte Musch. Hole mir jetzt einen anderen Duft. Dankeschön.
Danke, Frau Wiesel, da ist sie auch wieder von der Bühne heruntergewieselt.
Schneller wieder drunten, als wir oben sein konnten. Das ist, wir sind ja auch schon ein bisschen, das sieht man uns vielleicht nicht an, aber wir sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich bin dieses Jahr 85 geworden und freue mich noch klecklichster Gesundheit. Ja. Dankeschön.
Rüstig
ja, nennt man das. Ja. Und genau, wir wollen ja unser Thema, das wir jeden Monat uns so lustig überlegen, wollen wir auch durch den Wolf der Literaturgeschichte durchdrehen. Und deswegen frage ich Sie jetzt mal frei von der Leber weg, Frau Meisendrath, ja. Welches Beispiel aus der klassischen Literatur fällt Ihnen denn ein?
Sie wollen mein Fachwissen hier herausfordern? Ja. Wollen Sie
wo das? Ist jemand pleite oder droht pleite ja. zu werden?
Passen
oder
Sie auf.
Ich passe auf.
Also ich wollte gerne meine Reise mit Ihnen zusammen und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, gerne beginnen mit, wir schauen mal kurz in die Romantik hinein.
Ja, bitte.
Sie kennen das zweitbeliebteste Werk.
Von Goethe.
Nein, das zweitbeliebteste Gemälde der Deutschen ist? Ja, richtig, es ist Der arme Poet von Herrn Spitzweg. Ein,
hab ich's doch gleich.
Ein biedermeieriges, lustiges, kleines Tableau, würde ich
sagen. Sehr lustig, ja.
Da sitzt ein Mann gekrümmt und schreibt ein Gedicht und da über sich hat er einen Regenschirm, damit das tropfende Dach ihn nicht benässt. Und mit diesem Bild starten wir hinein.
Aber er könnte doch einfach aus dem Bett heraussteigen. Warum macht er denn das nicht?
Er hat eine Ecke der Inspiration sich da geschaffen auf seinem Dachboden. Also dieses mit diesem Bild im Kopf, nicht der arme Poet, das ist ja schon sehr nah dran an dem, was wir hier machen.
Pleite.
Dann möchte ich kurz über die Etymologie des Wortes Pleite mit Ihnen sprechen.
Oh, können wir erstmal klären, was Etymologie bedeutet vielleicht?
Weiß es
das
jemand?
Ist wieder die Wissenschaft von den Insekten, natürlich. Entomologie, haben Sie gesagt.
Entomologie mit Y. Nicht die Käfer, sondern die Worte sind wichtig.
Oh.
Ja, schön, jetzt haben wir auch Licht.
Es sehr gut.
Ist doch nicht so arm und pleite, wie man denkt, dieses Nürnberg.
Nein. Nochmal danke an den Herrn Mali.
Ja, danke für das Licht.
Danke, hier in der ersten Reihe, er strahlt. Lassen Sie das Hemd an, es ist, wir haben Sie alle gesehen. Vielen Dank für das Licht, Herr Mali.
Wissen Sie, Pleite, das kommt vom jiddischen Wort, Pleite, und bedeutet so viel wie weglaufen. Wussten Sie das?
Das wusste ich bisher nicht, nein.
So, und wenn Sie weitergehen, es gibt dieses Wort Pleitegeier, nicht wahr? Das kennen Sie auch. Das kommt auch aus dem Jiddischen und bedeutet nicht etwa der Geier, sondern
der
Pleitegeher.
Richtig. Verstehe. Wir werden uns nach der nächsten Autorin noch trefflich über Pleite sein und Geld an sich unterhalten können. Aber jetzt freuen wir uns sehr über den Auftritt von Caroline Wabra, die uns seit der zweiten Folge schon, uns gibt es ja jetzt schon fast anderthalb Jahre, und seit der zweiten Ausgabe ist sie schon im festen Autorenpool eingezeckt und jetzt wird sie einen Text lesen und wir freuen uns sehr auf Caroline Wabra. Bitteschön.
Hallo. So. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich euch meinen Text in die Ohren drücken kann. Schön, das Thema Pleite vor der Bundesagentur für Arbeit besprechen zu dürfen. Bei mir geht es allerdings nicht um finanzielle Pleiten, sondern wie bei meiner Vorleserin um Beziehungspleiten. Ich habe einen bzw. sogar zwei Texte dabei, die ich in Trennungsphasen geschrieben habe. Und es geht so ein bisschen um Enttäuschungen. Und ein bisschen auch um die Austauschbarkeit der Liebe. So, der erste Text. Stofftiermann. Da ist jetzt dieser Mann in ihrem Bett. Seit einigen Wochen schon liegt er neben ihr. Atmet neben ihr, dreht sich verschlafen zu ihr, wenn sie am späten Morgen aufwacht. Dieser Mann. Es fühlt sich seltsam an, von Mann zu sprechen. Für sie ist er ein großes Stofftier, das die Tage und Nächte neben ihr verbringt. Ihr großes, lebendiges Stofftier, durch dessen feine Haare sie so gern streicht, über dessen weiche Haut sie so gern fährt. Vor mehr als den Wochen davor, als es den Mann noch nicht gab, hat sie über einen Kopf ohne Haare gestreichelt. und davor glitten ihre Finger durch braunes, schulterlanges Haar. Und davor waren die Haare glatt und kurz. Und jetzt also? Jetzt also ist dieses Stofftier ganz fein und zart am Kopf, der auf seinen schlanken Hals sitzt. Manchmal verwirrt es sie, dass dieser Stofftiermann lebendig ist, dass er einen eigenen Willen besitzt, ein eigenes Leben hat, denn irgendetwas in ihr sagt ihr, dass er jetzt ihr gehört, ihr ganz allein. Dass sie ihn rechtmäßig erworben hat an einer dieser bunten Schießbuden in der Stadt, an denen die Stofftiermänner immer hängen und darauf warten, abgeholt zu werden, gekauft zu werden von ihr. Ihren ganzen Charme und ihr schönstes Lächeln hat sie für diesen Stofftiermann gegeben, um ihn mit nach Hause zu nehmen. In ihr hellrosa überzogenes Bett zu legen und sich in die weiche Kehle seiner Halsbeuge zu schmiegen. Ganz genau da soll er liegen bleiben, sie unterhalten mit Liebesschwören und Geschichten. Soll ihr erzählen, wie glücklich er nun mit ihr ist, so glücklich, wie er noch nie davor war. Seine weichen, langen Arme soll er um sie legen, sie festhalten, damit sie das Gefühl des Fallens vergessen kann. Ihr Leben hat sie nun diesen großen Stofftiermann in seine Tatzen gelegt, ihm beschworen, gut auf sie aufzupassen, sie nicht zu verletzen. Und das Stofftier lächelt und nickt dazu, will alles für sie tun, zumindest in diesem Moment. Doch wenn dieser Moment vorbei ist, will der Stofftiermann aufstehen, sich anziehen, alleine sein, das Haus verlassen, zur Arbeit gehen, Freunde treffen, Konzerte besuchen, an schlecht beleuchteten Tresen stehen und Drinks ohne Schirmchen schlürfen. Ab diesem Moment wird es kompliziert für sie. Ab diesem Moment fühlt sie sich verraten, fühlt ihre Ängste aus den Löchern um sie herum kriechen, fühlt die Arme nicht mehr, die sie vor dem Fallen bewahrt haben. Dann will sie dem Stofftiermann wehtun, will an seinem weichen, feinen Fell reißen, will seine Bauchdecke aufschneiden und die ganze Watte herausziehen und ganz nach unten in den Papierkorb stecken, der in der Ecke neben ihrem Bett steht. Doch kaputt machen geht nicht, das weiß sie. Kaputt machen würde bedeuten, ganz ohne Stofftier zu sein. Eine leere Mannhülle vor sich liegen zu haben, die keine Liebkosungen mehr aussprechen, keine Geschichten mehr erzählen kann. Also droht sie dem Stofftiermann, droht mit Umtausch, Rückgabe, Geld-Zurück-Garantie. Ihre Stimme wird dabei immer lauter, halt von den Wänden des 20 Quadratmeter großen Zimmers, in welchem sie sich und den Stofftiermann gesperrt hat. In diesen Augenblicken wird das Stofftier stumm und kalt. Es sitzt nur da und schaut es aus seinen graubraunen Augen tief an. Und je stummer der Stofftiermann wird, umso lauter wird sie. Umso mehr Worte schlagen von Wand zu Wand, umso mehr Flüssigkeit drückt sich aus all ihren Poren, fließt aus den Kanälen vorbei in ihrer Nasenwand und tropft auf das Fell des Stofftiermannes vor ihr. Und der Mann sitzt einfach da und schaut, schaut auf die Tränen, die aus ihren Augen quillen, schaut auf die verzogenen Lippen, aus denen die Worte kommen. Er versteht die Worte nicht, sieht nur, wie sie an ihren Lippen hängen, auf den Boden fallen und wie Spinnen durch das Zimmer laufen. Wie sich die dunklen Worte festkrallen an seinem hellen Fell. Wie sich die Worte in den Ecken des Zimmers verstecken, um später wieder hervorzukriechen. Irgendwann später, wenn sie schon fast vergessen sind. Er versteht nicht, was sie ihm erzählen will, spricht die Sprache nicht, die sie ihm entgegenschleudert. Spürt nur die Bisse der Spinnen auf seiner Haut. Wie gern würde er reagieren, würde die Spinnen von seinem Fell bürsten, würde seinen schweren Körper von der Matratze heben und ihren Worten etwas entgegenbrüllen. Stattdessen sitzt er da und starrt. Er bemerkt die Risse an ihrer Wand, die feinen Streifen, die sich durchs Zimmer ziehen, die tiefen Streifen, die auf ihrer Stirn liegen. Er bemerkt, wie sie ihre Hände auf seine Schultern legt, wie sie fest zugreift und ihn von links nach rechts bewegt. Er bemerkt ihre Kraft, ihren festen Druck. Immer fester schüttelt sie ihn, damit sich die Worte endlich in seinem Mund lösen. Doch er bewegt sich nicht mehr, kann den Mund nicht mehr zu Buchstaben formen. Dann wird sie sich neben das stumme Stofftier setzen, wird über sein feines, weiches Fell streicheln, wird seine Tatze nehmen und auf ihr Gesicht legen. Und wenn es dunkel im Zimmer geworden ist, wird sie aufstehen, wird ihr T-Shirt vom Boden nehmen und in die Jeans schlüpfen, die auf dem Bett liegt. Sie wird die Tür öffnen und die Spinnen mitnehmen, wird auf die Straße treten und in die Stadt laufen. Und dort wird sie zwischen den bunt beleuchteten Schießbuden stehen, wird nach oben schauen und nach einem Stück Fell greifen, das über ihrem Kopf baumelt. Danke.
Haben wir noch? Da lese ich euch noch meinen zweiten Text vor. Es geht genauso melodramatisch weiter wie der erste. Ja, dafür habe ich ein kleines Händchen. Ist ein Text, der auch jetzt dieses Jahr im Erotikmagazin in Leipzig erschienen ist und gedruckt wurde, worauf ich ein bisschen stolz bin. Ich lese ihn jetzt zum ersten Mal laut vor. Ich bin mal gespannt. Ist aber gar nicht so sexy, sondern eher ein bisschen eklig. Liebe ist kein Organ. Und ich will mich aufschneiden, mit einem stumpfen Brotmesser von oben nach unten ziehen, sodass alles mit einem weichen Platsch auf den Boden fällt. Alles, was in mir steckt, alles, was nicht in mir steckt.
Dann wird eine nackte, dampfende Masse vor mir liegen und du wirst sie im Licht betrachten. Wirst sehen, wie sie scheint und glänzt, wie sie sich regt und wie sie lebt. Neben dir stehe ich dann und erkläre dir alle Stellen, die mir wichtig waren, die für uns wichtig waren. 2 Zentimeter rechts von der Leber liegt dieser eine erste Abend, an dem wir zum tiefen Grund unseres Longdrinkglases geschwommen sind, nachts auf der Straße tanzten und du an der Bar Likör bestelltest, damit wir uns als Teil einer Avantgarde fühlen, die es in dieser Stadt nie gab. Ich werde auf meinen gewundenen Darm zeigen, der sich über allem aufgebäumt hat und durch den all unsere sonntagabendliche Zweisamkeit hindurchging. Meine Nieren liegen darunter und du wirst nach ihnen greifen, sie in den Händen halten und sie wie 2 dicke Bohnen zerdrücken. Du wirst mich anfassen, wirst zart an den Rändern des 20 cm großen Schnittes entlangfahren. Deine knochigen Finger werden sich in meinen Beckenknochen bohren, während die warme Blutflüssigkeit meinen entblößten Körper entlangläuft. Zwischen meinen Beinen ist alles heiß und feucht und du wirst deine Hand gegen meine Klitoris pressen. Deine Finger werden zwischen meinen Schamlippen wühlen, während mein Atem immer schneller wird. Mein Brustkorb wird sich heben und senken. Du wirst auf die Knie gehen, wirst deinen Kopf gegen meine durchstoßene Bauchdecke drücken und deine Zunge in mich gleiten lassen. Mein Blut wird sich mit meiner Flüssigkeit mischen. Wenn du zu mir hochblickst, wird der untere Teil deines Gesichtes rot verschmiert sein. Von deinem Kinn wird ein Teil von mir tropfen. Der andere Teil sich in deinem Mund sammeln, bis er dir heiß die Kehle herunterläuft. Wenn ich mich zu dir herunterbeuge, wirst du mich in den Arm nehmen, wirst mit meinen weichen Gedärmen über meine Haut streicheln, bis mein Körper von meinem Blut bedeckt ist. Dann werden wir miteinander schlafen inmitten meines Innersten, das ich um uns herum ausgebreitet habe. Du wirst tief in mich dringen, während deine Hand in meine Bauchdecke stößt und nach etwas sucht, das ich schon lange nicht mehr bin. Du wirst an meinen Hintern greifen, deine Nägel werden sich in mein Fleisch bohren, kleine Halbmonde hinterlassen, die ich schon morgen nicht mehr sehen kann. Währenddessen werde ich nicht schreien, nicht aus Liebe, nicht aus Befriedigung, nicht aus Lust, denn in mir wird nichts mehr sein, außer du. Danke.
Hui. Hui, 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 hui. Da geht es quasi ans Eingemachte, könnte man sagen, nicht wahr?
Ja, Eingemachtes gibt es heute mit. Da sind Sie jetzt ein bisschen, ich habe schon gesehen, dass Sie ein bisschen schneller geatmet haben da drüben auf Ihrem Platz. Ja, herzlich willkommen auch an die Leute, die jetzt frisch dazugekommen sind. Ja, ja. Sie sind in einen Podcast hineingestolpert.
Und Sie kommen von der Hochkultur quasi direkt in den Sumpf der Unkultur.
Doch, das ist wohl Kultur. Okay. Also Sie sind in einen Podcast hineingestolpert, das ist gar nichts Schlimmes. Da muss man sich auch nicht für schämen. Wir sind Eisenbart und Meißendraht und heute geht es bei uns um Literatur über und Themenkomplexe rundherum um das Thema Pleite. Genau. So. Frau Meißendraht, ja. Wie viel Geld haben Sie jetzt im Moment in Ihren Geldbeutel? Könnten Sie das sagen?
Ich glaube, ich habe 2 Pfandmarken.
Toll.
Von? Vom was?
Von wo denn?
Weiß ich nicht mehr. Aber es sind noch 2 Pfandmarken drin.
Die sind immer noch gut.
Und bestimmt. Ein Oha. Irgendwas rauscht. Das ist ganz furchtbar. Und ein 5er habe ich noch. Man hat ja auch heutzutage diese lustigen Karten. Kennen Sie diese Karten?
Die
so aussehen wie Telefonkarten.
Ja.
Aber da ist Geld drin gespeichert.
Ja, genau.
Da ist ein kleiner Mikrochip.
Jetzt wollen Sie ein bisschen auf mein Alter anspielen. Aber ich bin durchaus im vollen Bewusstsein über Kreditkarten und EC-Karten. Danke, Frau Meißendraht. So alt bin ich auch wieder nicht. Ich wollte nur mal ein bisschen gucken, wie pleite sind.
Ich habe sehr wenig. Das tut mir auch leid, aber ich habe wenig.
Dann sind wir jetzt auf dieser Bühne. Also wir haben 3,5 Pfandmarken ungefähr kriegen wir hier zusammen. Ja. Das ist doch sehr schön.
Ja, was ist denn Ihre, Sie sind jetzt nicht der, Sie sind der Literaturprofessor hier.
Ja.
Wie ist das Verhältnis Literatur zu Armut für Sie persönlich?
Also
was fällt Ihnen dazu ein?
Ich denke natürlich immer an den Hans im Glück, der einen Goldklumpen hat und sich dann aber denkt, ja hoppla, mit dem kann man aber gar nicht, den kann man nicht essen zum Beispiel.
Man kann nicht spielen damit.
Also auf jeden Fall tauscht er dann und tauscht und es macht ihm so große Freude. Am Schluss hat er nichts und es ist aber trotzdem ein guter Tag gewesen für den Hans in dem Glück drin.
Ja, weil er nämlich Glück aus dem Gold Glück gemacht hat. Das ist genau die Moral des Märchens, man kann sich das Glück kaufen.
Alle, ja, das ist genau, ich glaube auch.
Es ist ein,
und dann fällt er in den Brunnen rein.
Es ist ein Märchen von Hans Christian Lindner, nämlich.
Wir kommen hier, glaube ich, noch nicht so richtig auf den Punkt, was wichtiger ist, wohlhabend zu sein oder eine gute Bücherei zu kennen, persönlich. Und deswegen wollen wir in den nächsten Text hineingehen. Wir haben noch eine hehre Auswahl an Autoren, die sich hier über 100 Autoren sind hier da. Und als nächstes hören wir...
Man zeigt nicht mit Fingern.
Als nächstes hören wir Felix Benjamin. Ein sehr guter Autor.
Der uns jetzt quasi...
Ja.
Nee, lassen Sie sich überraschen.
Viel Spaß mit Felix Benjamin.
Hallo. Ich wollte eigentlich einen kindgerechten Text über Geld mitbringen, weil ich neulich hat die Bild-Zeitung ernsthaft empfohlen, um die finanzielle Zukunft seiner Kinder und Enkel zu sichern, solle man mit Kindern schon sehr früh über Sparen und Geldanlage reden. Statt Vorlesen und erhobener Zeigefinger kann auch Erzählen über Geld und Aktien beim Zubettgehen spannend sein. Den Text habe ich dann doch nicht verfasst, weil meine Tochter schon immer über Gelddinge viel besser Bescheid wusste als ich. Als sie 4 war, hat sie mir vorgeschlagen, Papa, ich habe eine Idee, wie wir beide reich werden. Und zwar, ich mal immer Bilder und du kaufst sie mir ab und von dem Geld gebe ich dir wieder was zurück. Gut. Der folgende Text handelt auch von einem kleinen Mädchen und seinem Traum vom Reichtum. Und er heißt My Home is My Castle. Hier auf Schloss Friedenau ist die Welt noch in Ordnung. Hier flaniert der gutmütige Patriarch Christoph von Arnstetten mit seiner dritten Frau Barbara von Sterneck durch die Alleen. Hier leitet Sohn Henning das Familienimperium. Hier striegelt Stieftochter Kathi ihre Pferde. Seit Jahrhunderten ist dieses prächtige Anwesen im Besitz des ehrbaren Adelsgeschlechts. Doch jetzt steht alles auf dem Spiel. Heute wird es sich entscheiden. Kann Christoph die niederträchtige Intrige seiner Ex-Frau Clarissa aufklären? Oder werden die von Arnstettens ihr Schloss, ihr Gestüt, einfach alles verlieren? Lena ist seit der ersten Folge bei den von Arnstettens dabei. Deshalb geht es heute auch um ihre Zukunft. Doch wenn sie sich nicht in die Hose machen will, muss sie jetzt wirklich mal schnell aufs Klo. Jetzt ist das Haus der Brandners zu sehen. Die nächsten 5 Minuten werden also nicht auf dem Schloss spielen. Das ist zu schaffen. Seit Lena ihren eigenen Fernseher hat, muss sie sich nur noch selten ins Feindesland hervorwagen. So schnell sie kann, rennt sie durch das vermiente Gebiet zum Klo. Noch schneller will sie wieder zurück. Doch schon steht ihre Mutter in der Tür. Du hast ja gar nicht ordentlich gespült, mault sie. Für Feindkontakt hat Lena jetzt echt keine Zeit. Sie muss zu den von Arnstettens zurück. Es geht ums Schloss. Hab ich wohl, sagt Lena und versucht vergeblich, sich an ihrer Mutter vorbeizudrängen. Hast du nicht? Oder warum klebt da sonst noch deine Scheiße? Wo? Da, schreit Lenas Mutter, packt sie am Pferdeschwanz und drückt ihren Kopf tief in die Schüssel. Siehst du es jetzt endlich? Mach das weg! Als Lena in ihr Zimmer zurückkommt, läuft schon der Abspann. Sie hat die entscheidenden Minuten verpasst und wird erst in knapp 24 Stunden erfahren, was passiert ist. Das Wasser der Klospülung tropft von ihrem Kinn und Lena weiß nicht, ob sie morgen, wenn sie den Fernseher einschaltet, ins Zuhause ihrer Wahlfamilie zurückkehren kann oder ob die Pforten des Schlosses ihr für immer verschlossen bleiben werden.
Ja, der Text spricht etwas an, über das wir auch kurz sprechen können, nämlich verarmter Adel. Nicht wahr? Wir haben ja eine riesige Menge an Adligen hier bei uns. Hier die Burg, nicht wahr? Da sitzt auch immer noch ein Ritter, der ganz arm ist.
Ja.
So arm, dass man ihn nicht mal wahrnimmt.
Dass man nach ihm sogar eine Süßspeise benannt hat. So richtig arm
ist. So arm ist dieser Ritter, dieser, der hier da vorne sitzt und da überall Adlige, die verarmt sind. Was machen wir mit den Adligen? Das werden ja auch nicht weniger, nicht
wahr? Ja, das
wird
ja
vererbt, nicht wahr?
Das ist leider etwas, was erblich ist.
Ja.
Und
da kann man auch nichts gegen machen.
Und auch Armut ist ja vererblich.
Richtig. Und wir leben auch in einer Zeit, in der quasi ein Stigma verbunden ist mit der Insolvenz, nicht wahr? Denken Sie zum Beispiel an Roberto Blanco.
Ich denke, ach so.
Ja, denken Sie mal kurz.
Ich hätte jetzt an RTL 2 gedacht,
wo
diese Armut zur Schau getragen wird und wo die Leute einschalten und sagen, guck mal, wir sind zwar arm, aber so arm
sind wir
auch nicht. Genau.
Ja, zum Beispiel,
und dann haben die Leute,
die fährt durch Deutschland durch
und
zeigt Menschen her, denen es nicht so gut geht.
Ja.
Und dann sagt sie,
stellt euch nicht so an,
ihr Armen.
Hier, nimm mal den Besen.
Hier, Und der Arme sagt dann, ja, ich bin Eigenbrötler. Ich identifiziere mich mit meiner Armut, Frau Entwehen. Ich will gar nicht hinaus. Das ist mein Haus und so möchte ich gerne leben. Und da treffen Welten aufeinander. Nicht?
Ja.
Das ist nicht gut.
Das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Wir lehnen sowas ab. Wir empfehlen, Bücher zu lesen über arme Leute, denn das ist nicht so eine zur Schaustellung
richtig.
Wie das. Boris Becker zum Beispiel.
Boris Becker?
Haben wir jetzt wieder. Er ist quasi arm.
Ja.
Und was macht er? Bringt seine Sachen zum Sotheby's.
Zum Beispiel?
Sotheby's. Und wer kommt und kauft ihm alles weg? Der Olli Pocher.
Ja, aber
ist warten passiert. Sie kurz. Ist wirklich ist passiert. Passiert. Er hat den Pokal von Boris Becker gekauft. Und wird jetzt wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht.
Er wird wahrscheinlich pleite gehen, der Pocher.
Ihn wieder geben.
Ja. Die Eva Herrmann ist auch pleite.
Aha.
Die hat ihren Herz verkauft.
Ja.
Matthias Reim natürlich.
Ist auch, er verkauft seine Platten nochmal neu. Er hat alle Platten von sich, also eigentlich nur seinen größten Hit, den hat er noch einmal auf eine Schallplatte drauf gemacht und hat die jetzt verkauft und dazu gibt es eine Playmobil-Figur von sich selber.
Matthias Reim, Playmobil-Figur.
Ist schön.
Verdammt, ich spiel dich. Jetzt haben sie mich aus dem Konzept gebracht. Genau, also Sie sehen schon, der Reichtum, die Prominenz ist verknüpft mit der Insolvenz. Ganz schnell wird da ein Haus gekauft und dann ist das Geld auf einmal weg.
Ja.
Zum Mond geschossen.
Ja, sehr richtig.
So.
Heute können leider nicht alle Autoren und Autorinnen, die wir kennen, da sein. Ein Autoren-Duo hat sich nicht lumpen lassen und die Stimme auf ein Grammophon drauf gemacht. Und das wird jetzt vorgespielt. Es handelt sich um die schöne Punkkapelle Aknekind Joe aus Nürnberg. Und hier ist der Text über Nürnberg.
Die haben den per Postwurf uns eingesendet. Und wenn ich jetzt der Technik mächtig bin... Jetzt
spielen Sie es ab.
Nürnberg vor Kulturhauptstadt. 45 warst du platt. Auferstanden aus Ruinen bist du in neuem Licht erschienen. Dürer, Morlock, Gostenhof. Doch Fürth finden hier alle doof. Ein süßer Hauch liegt in der Luft. Aus Lebkuchen und Bratwurstduft. Im Wörthersee gehen wir baden an 180 Sonnentagen. Der Club ist vorne mit dabei in der Bundesliga 2. Jedoch, es gibt eine Last zu tragen, ein Erbe aus noch dunklen Tagen. Doch schön, wie man den Umgang fand, in der Kaserne thront das Bundesamt. Passt schon, wie die Franken sagen, das darf nicht am Gewissen nagen, weil sie so viel zu bieten hat, die Reichsparteitags- und Kulturhauptstadt. Berlin, hier kannst du noch was lernen. In Nürnberg greift man nach den Sternen. Ein Übermaß an Angebot beschert mir täglich Atemnot. Hier kannst du's richtig krachen lassen. die Innenstadt voll Feiermassen. Saufen, fressen, Party pur, die Szene-Stadt hat Konjunktur. Alle großen Metropolen kommen sich die Tipps hier holen. Doch trotz internationalem Neid übt sich Nürnberg in Bescheidenheit. Denn überheblich ist es sicher nicht, wenn man von Kulturstadt spricht. Alles voll mit Touripack. Nürnberg ist die beste Stadt.
Alles.
Ja, ich finde, da kann man ruhig mal klatschen. Ja. So klingt Punkmusik, wenn man die Punkmusik weglässt. Das ist doch auch mal eine schöne Erfahrung. Lieben Gruß an Agne Kind Joe, die heute leider einen Gig spielen, sagt man heutzutage Gig.
Ja,
bei uns hat man noch Gigsen gesagt, wenn jemand so immer so Heckmeck gemacht hat, dann hat man immer gesagt, der macht so Gigsen.
Und so hat man immer Hixen gesagt, wenn jemand gehixt hat.
Ja, das ist Hatcher, sagt man da bei uns.
Ach so.
Wir schweifen aber kolossal
ab. Es ist doch auch schön, mal ein bisschen hinunter zu diffundieren in die Niederungen der Dialektsprache.
Ja, und Sie haben jetzt gehört, was das Thema war von diesem Text, nämlich? Ja.
Nürnberg, Kulturstadt.
Nürnberg.
Nürnberg. Ja. Ist Nürnberg arm? Finden Sie, Nürnberg ist arm?
Das müssen Sie den Herrn in der ersten...
Herr Mali, finden Sie, Nürnberg ist arm?
Naja. Er zuckt ein bisschen. Ja.
Er zuckt mit dem Kopf.
Nein, er schüttelt mit dem Kopf. Er lacht auch. Er lacht. Ja. Herr Mali, wie gefällt es Ihnen bisher? Ja. Herr Doktor Ulrich.
Stimmt, wir haben
Mali.
Den Doktor vergessen.
Genau. Dr.
Drulli
Mali. Drulli.
So,
danke schön.
Danke für die Hilfe.
Das war ein vielen Dank für den wertvollen Tipp. Für die richtige Ansprache des So, was ich Sie fragen wollte eigentlich.
Ja, fragen Sie mich alles. Bitte fragen Sie mich alles. Ja?
Nee, es ging ja in dem Text um Nürnberg und Kulturhauptstadt und sowieso. Wir sind jetzt ja hier auch in dem Kulturhauptstädtler. Es ist ja ein Versuch, die Kultur quasi mitten in die Stadt zwischen, ich sag mal, Staatstheater und Arbeitsamt zu hieven.
Ja.
Wie gefällt es Ihnen bisher, würde ich sagen? Nee, ich wollte eigentlich fragen...
Nein, ich würde mit Baudelaire antworten, man muss die Kunst in die Gosse ziehen.
Oh, heute haben Sie
genau
sich aber vorbereitet.
Hier, ja?
Das ist aber
genau das passiert hier. Aber fragen Sie mich.
Nee, ich wollte Sie fragen, wo hängen Sie so ab, wenn Sie in Nürnberg Kultur suchen? Denn das ist ja offenbar gar nicht so einfach.
Es stimmt, ja. Da haben Sie im Splittertorgraben unten... Da gibt es Splittertorgraben, da gibt es einen kleinen Gulli.
Ja.
Wenn man den aufklappt, dann dreht sich ein kleines, eine Figur mit einer Ballettfigur und es fängt an, den Schwanensee zu spielen.
Ja, Männlein laufen.
Das ist neben der Skaterbahn, das müssen Sie mal ausprobieren. Heben Sie da mal die Gullideckel an, da ist ganz viel Kultur drin. In der Kanalisation in Nürnberg ist sowieso, Ratten zum Beispiel haben ja auch große...
Rettlein laufen.
Der Rattenkönig, nicht wahr, im Nussknacker.
Ja.
All das finden Sie in Original unter Nürnberg.
Das ist ja toll. Da müssen Sie mich mal entführen.
Ja, in den Untergrund,
Nürnberger Untergrund.
Zum Teil auch Festgelage, wo dann Techno-Feiern sind.
Ist es diese sogenannte...
Orgien, da gehe ich ab und zu runter. Aber alles am Splittertorker.
Ist es diese sogenannte Subkultur?
Ja, das ist, wenn man die Kultur in die Gosse zieht, dann passiert das.
Toll. Ja. Wirklich, wirklich toll. Sehr schön.
Ist Ihnen kalt, Herr Eisenbart?
Ja,
Sie legen Ihren besten Zwirn an, mit dem Senffleck auf der Mitte.
Jetzt spielen Sie nicht nur auf den Senffleck an. Ich habe mir diesen Pullover habe ich seit 1972 nicht mehr getragen. Und heute Morgen, es war noch nicht so, dann ist das Malheur passiert. Natürlich, wenn man einen weißen Pullover anhat, dann passiert so etwas.
Eine andere Pleite findet ja zurzeit... Aua. Eine andere Pleite findet ja zurzeit in dem Verkehr statt, im Verkehrssektor. Nicht wahr? Wir haben zum Beispiel die Maut, wäre jetzt so eine Pleite.
Ist eine Pleite.
Nicht wahr? Ja. Also wir wollten, also Wie war das noch?
Wie wäre das, in Nürnberg eine eigene Maut einzuführen?
Ja, genau, hier an der Straße, an der Opernhaus, der Straße hier, da fahren so viele Autos, da könnte man auch mal, da können die Nicht-Nürnberger gerne auch mal was bezahlen, nicht wahr? Weil wir zahlen ja auch, wenn wir nach München fahren, zahlen wir ja auch irgendwas.
Aber dafür brauchen wir natürlich, um Leute herzulocken, brauchen wir erstmal die Kulturhauptstadt, dessen sind wir uns alle bewusst und wir arbeiten mit vollen Kräften da dran. Der nächste Autor ist ein Mensch, den ich sehr schätze. Er schreibt seit vielen Jahren, hat es aber fast niemandem gesagt und deswegen freue ich mich, dass er heute da ist. Matt S. Bukowski.
Matt S. Bukowski.
Applaus.
Wo bleibt er? So, ich lese einen Text vor. Ich würde der Merkel schon mal gerne ein Hemd bügeln, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstand nicht und schaute nur fragend. Wenn man gewinnt, kann man verlieren. Und wenn man verliert, kann man nicht mehr gewinnen, sagte sie und verschwand 9 Wochen auf Reha. Ich war Einzelkind. Okay, ich hatte eine Schwester, aber die war auch ein Einzelkind. Nach dem Verschwinden meiner Mutter verbrachten wir zum ersten Mal längere Zeit mit unserem Vater. Der kochte gerne Apfelpfannkuchen und bestellte uns beim Italiener eine extra Portion Rigatoni Bolognese für die Tupperware. Er war beim Italiener beliebt, da er einmal 50 Euro Trinkgeld gab. Bei manchen Italienern war er auch nicht sehr beliebt, weil er immer alles mit Karte zahlte und nicht jeder Italiener die American Express akzeptierte, was wir erst nach dem Essen feststellten. Ich und das andere Einzelkind fanden beim gemeinsamen Spielen, wir wollten uns verkleiden, im Schneeanorak 2 verpackte Geschenke, eine Bibi Blocksberg und eine Benjamin Blümchen CD. Aufgeregt erzählten wir unserer Mutter von dem Fund am Telefon. Sie hatte diese für Nikolaus dort versteckt, aber für den Moment gab es für mich einen kleinen Sinn des Wunderns, welche Geschenke noch im Leben versteckt auf mich warten würden.
Wollen Sie noch was zum Thema Pleite sagen vielleicht?
Ja, es geht um Möglichkeiten, aus der Pleite herauszukommen.
Ja.
Wir nehmen mal an, Sie heißen Blümchen. Okay?
Ja.
Und ich heiße David Hasselhoff.
Ja.
Und wir beide würden jetzt auf dieser Bühne etwas singen.
Ja. Nein.
Ja, als Beispiel.
Bitte nicht.
Ja. Dann wären wir quasi auf dem Weg aus unserer persönlichen Pleite heraus. Die 90er sind zurück, Herr Eisenbach.
Ach,
die 90er.
Das ist ja toll, die 1890er Jahre. Wie habe ich sie vermisst? Aber die 90er sind zurück.
Ja, also es wird geblümchen, mit Hasselhoff, Hasselblümchen heißt es, Lied. Und sie singen, dass sie nach finanzieller Freiheit suchen und man ihnen bitte Geld geben soll.
Wie geht das Lied? I've been looking. Aber Vorsicht, GEMA. Sie müssen es so verfremden, dass man es nicht mehr erkennt.
Alles klar. I've been looking for Geld. I've been looking for swimming pool. I've been looking for a Geld. I've been looking for a swimming pool.
Das ist ein Duett, ne?
Deswegen, ja, Sie können mal weiter, wir können Kanon machen. I've been looking for a
Geld.
I've been looking for a
swimming pool. Swimming pool. I've been looking for a Geld. I've been looking for... Wo haben Sie denn jetzt die Flöte her? Swimming pool. I've been looking for a Geld. I've been looking for a swimming pool. I've been looking for a Blümchen. I've been looking for a Hasselhoff. I've been looking for a reunion. I've been looking for a comeback. I've been looking for a Ausweg aus der Privatinsolvenz. I've been looking for a Shampoos und I've been looking for sorglose in die Zukunft gucken. I've been looking. Das ist ein sehr schönes Lied. Vielen Dank.
Und damit kommen Sie aus der finanziellen
Pleite heraus. Vielen Dank. Dankeschön. So schön. Toll.
Weil Sie wieder Ihr DJ-Pult vergessen haben, mussten wir das jetzt hier trocken machen.
Ja, aber das haben wir auch so ganz, naja, geht so. Also, Comeback ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aus der Pleite heraus zu gehen.
Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich mal wirklich anzustrengen, nicht wahr? Einfach nur mal den Hintern hochzunehmen und mal sich wirklich anzustrengen, dann kommt das Geld schon, nicht wahr? Sie müssen mal Leistungsträger werden hier. Verstehen Sie? Es geht nicht immer nur darum, rumzusitzen und mit Senfflecken auf dem Pullover dann zu sagen, ich bin so arm. Sondern Sie müssen schon Eigeninitiative zeigen.
Ja, wissen Sie, ich habe mich wirklich bemüht in den letzten 5 Monaten, einen neuen Job zu bekommen, aber wer nimmt denn jemanden mit 85 Jahren? Und jetzt drohen Sie mir nicht damit, mich zu sanktionieren, weil sonst kann ich hier gar nicht. Ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z. Wer kann das von sich behaupten? Können Sie das von sich behaupten, Herr Beamter?
Ja, ich habe auch eine Sendung, nämlich Jobcenter.
Sie haben eine App, das haben Sie nämlich. Die Arbeitsamt-App.
Ich habe einen Podcast, die Jobcenter-Podcast. Da erzähle ich jeden Tag einen Absatz aus dem Gesetz.
Kennen Sie die App? Kennen Sie die Arbeitsamt-App? Das ist was ganz Tolles. Da kann man nämlich reingehen und man hat dann ein Micromanagement-Spiel, wo man auch Geld bezahlen kann für Münzen. Das ist ein ganz tolles Spiel. Können Sie mal im App Store suchen.
Ihres Vertrauens. Man kauft dann mit Euros, kauft man Münzen, um dort Aktiengeschäfte abzuschließen?
Nein, um Menschen einen Beruf zu geben.
Ach so.
Da kommt dann jemand vorbei und sieht aus wie so ein Sandler, hat einen Senffleck auf dem Pulli und dann muss man den fragen, ja, was können Sie? Dann sagt er, ich kann eigentlich, ich weiß nicht. Und dann muss man den sanktionieren, dann muss man dem quasi eine Strafe draufbrummen, muss man sagen, so, jetzt kippen her zum Beispiel. Hier, die rauche jetzt alle ich. Dann kommt der 2 Wochen später und möchte dann Geld haben und dann ist er schon ein bisschen. Dann sagt man so, was können Sie denn? Dann sagt er schon so, ja, ich kann Straße kehren zum Beispiel. Ja. Und so läuft es dann immer und man wird dann immer besser darin, den Leuten Druck zu machen. Das ist eine ganz tolle, schöne App und man kann da wirklich selber Geld überweisen. Dann bekommt
was sagen
man
Sie
Münzen.
Denn? Und ein anderer Ausweg, den uns Herr Merz ja vorgeschlagen hat, war, dass wir alle Aktien kaufen sollen.
Das ist auch toll. Die Kinder, vor allem die Kleinsten.
Ich habe mir gleich eine Aktie von Schießer habe ich mir gekauft und eine von Schlecker. Aha. Eine von Karstadt.
Toll.
Und eine von AEG.
Ja.
Habe ich mir direkt gekauft. Und was ist? Nix. Essig ist.
Was ist? Essig. AEG ist zu.
Ja, zu.
Es sitzen lauter.
Ich wollte wieder zurückverkaufen. Habe gesagt, lieber Herr AEG, ich würde gerne diese Aktie zurückgeben. Aber nein, er wollte ja nicht.
Ja.
Und das nächste wäre.
Da sind Sie nach Muggenhof gefahren.
Ja, ganz.
Und wollten dann die Aktie wieder zurückgeben. Aber das ist ja eine Briefkastenfirma.
Ja. Und die Aktie war auch nur auf Papier. Ich finde schon, man könnte die auch mal auf Kuchen drucken
Toll.
Zum Beispiel.
Wirklich, wirklich schön. Und ich finde es auch schön, wie die Kleinsten das schon lernen in der Schule. Planspiel, Börse,
ganz toll.
Wo die Kinder dann so Fischerpreis Aktien kaufen oder
Pokémon
oder wie heißt das andere hier? Play-Doh, Knete-Aktien, ganz toll. Ja. Ja, wir haben noch einen Künstler hier, der sich ja schon ganz auf dem Zahnfleisch knabbert, wann er denn endlich... Und jetzt ist es soweit. Herr Lugauer aus dem Facebook haben wir eingeladen, hier etwas zu lesen. Und er hat sich viele Gedanken gemacht und hat auch einen Zeitrahmen gesetzt. Deswegen müssen wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen. Bitte freuen Sie sich und spenden Sie einen Applaus Andreas, Maria, Mechthild, Baptist, Lugauer.
Guten Abend. Mein Text, den ich vortrage, basiert auf wahren Begebenheiten, die ich versucht habe, in eine Prosaform zu quetschen. Ein kleiner Teil davon, nämlich der etymologische, wurde mir von dem flippigen Moderatoren-Duo bereits vorweggenommen, was uns allerdings nicht stören sollte. Und ich wollte jetzt auch diesen Monolithen von einem Text nicht auseinandermeißeln. Provinzfußball in Niederbayern um die Mitte der Nullerjahre. Am letzten Spieltag Abstieg von der Kreisliga in die Kreisklasse. Niedergeschlagenheit, gar Verzweiflung in allen Gesichtern und Gelenken und unter die Schienbeinschoner hinuntergewurzelten Trikotstutzen. Außer beim Gegner und seinen Fans, die eben nicht abgestiegen sind. Die sollen alle schauen, dass sie heimkommen, am besten gleich vom Platz weg und ohne noch Mordswasser wegzuduschen. Diese Wichser, die... Der scheiß Schiri! Ihr seid aber auch alle selber schuld, weil es immer so sauft, obwohl wir am nächsten Tag Spiel haben. Analysen dieser Art verlassen so manche grantige Kehle, wohingegen andere ochsendumm herumsitzen und, wie es scheint, in existenziell schwarze Abgründe schauen. Bloß, dass nicht mal mehr die zurückschauen. Drüben am Kinderspielplatz bauen zwei Buben ein kleines Schlammschloss und während sie mit den Stäbchen ihrer Steckerleise die Burgfahnen hindrapieren oder eher hinimaginieren, muss der Papa am Sportheimeingang zurückgehalten werden, damit er nicht allen sofort eine aufstreiche, wie er erbost umherschleudert. Zitat, ihr Wichser alle, Zitat Ende. Jetzt muss man wissen, dass die Kreisliga in der dortigen Region die drittunterste Liga ist und die Kreisklasse die zweitunterste, unterfüttert nur noch von der zur A-Klasse schön gelogenen, in der Vox Populi, also der Stimme des Volkes, nur Hammelklasse genannten Hammelklasse. Ja, scheiße, denken sich viele der für den Abstieg verantwortlichen Spieler. In der Kreisklasse, also der zweituntersten Klasse, da mag ich nicht spielen, da bin ich ja viel zu gut dafür. Sogar sehr viele von ihnen denken das und verlassen bis auf lumpige zwei Stammspieler samt und sonders den Verein hin zu einem anderen, der zwar ebenfalls und ohne dafür absteigen zu müssen in der zweituntersten Spielklasse herumwest, aber im Gegensatz zum Absteiger seinen Akteuren für ihr fußballerisches Engagement Geld zahlt. Für ihr Engagement beim Aufstieg in die drittunterste Spielklasse natürlich. Connoisseusen und Connoisseuren übrigens ist klar, dass die Spieler wegen ihres Verhaltens mit Fug als Pleitegeier zu titulieren sind, zumindest im ursprünglichen Wortsinne. Im Jiddischen, dem das Wort Pleite entstammt, bezeichnet die Pleite die rettende Flucht vor der Schuldhaft durch Gläubiger. Der Pleitegeier bezeichnet im Jiddischen mithin den, der die rettende Flucht antritt oder trat. Sage noch einmal jemand, es sei ein Schmarrn und Zeitverschwendung und zu nix gut, Fächer wie jiddische Sprache, Kultur und Literatur zu studieren, womit ein Freund von mir gegenwärtig seine Biografie erledigt. Bei letzterem handelt es sich um ein Zitat von Max Gold, um hier schriftstellerisch tadellos zu agieren. Hauptsponsor des Vereins, zu dem die alle abwanderten und hinwechselten, ja richtig gehend Fahnen flüchteten, ist ein lokales Maschinenbauunternehmen, das freilich für den Weltmarkt produziert und zwar ungetümhaft große Eisentanks und jeglichen Stahlbau nach dem eines Herzens zu begehren vermag. Auf die Internetseite genannte Website gesurft, verrät uns die letzte News, die notabene in den 1960er Jahren gegründete Firma habe im Jahre 2008 die Produktion in den neuen Montagehallen aufgenommen. Was mit den alten Hallen geschah, steht nirgends. Das Alter dieser Latest News entspricht präzise dem historischen Charme, der dieser Website eignet. In der 2008 neu gewesenen Lackierkabine, so schneidet die News großtuerisch auf, könne man bis zu 17 18 Meter lange Komponenten genannte Bauteile lackieren und trocknen. Wie breit und hoch diese Komponenten sein dürfen, unterschlägt die News indessen. Wenn jedoch die Komponenten zwar 17 Meter lang, aber nur so dünne Stäbchen sein dürfen, wäre kaum jemandem geholfen. Lassen wir uns nicht beirren von dieser Unklarheit und nehmen wir an, auch der Balken und die Pfosten eines Fußballtores ließen sich darin locker optisch veredeln, wie es aus Branchenmündern zu quellen pflegt. Schließlich umspannt der Querbalken eines Fußballtors kaum 7,5 Meter und täte in diese Angeberanlage leicht zweimal hineinpassen. Die Balken und Pfosten könnten dann in den Firmenfarben hellrot, dunkelrot, schwarz, dunkelgrau, hellgrau und Smaragd funkeln. Und wenn wir schon einmal angefangen haben mit dem Corporate Designen, warum nicht auch gleich den Namen der Firma draufschreiben bzw. drauf lackieren, ach was, drauf edeln. Denn die Präsentation des eigenen Firmennamens auf riesigen Bannern und Spielfeldbanden, auf den Sportvereinsanlagen, auf den Trikots und irgendwelchen Vereinsdruckerzeugnissen ist der Zweck der finanziellen Unterstützung des Vereins, der sich im Übrigen recht rührig um die von ihm verwendeten und vernutzten Spieler kümmert. Es fragt sich freilich, wozu das alles? Wie viele ZuschauerInnen dachten bislang, ah gut, dass da eine Stahlbaufirma auf ihre Künste aufmerksam macht, mir ist ja gerade heute Vormittag mein Eisentank kaputt gegangen und schon fleddert beim Stahlbauer das Auftragsbuch aus, weil er gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Umblättern und Hineinschreiben. Stellen wir uns nicht naiver an als nötig. Fraglos ist es dem Firmenchef hauptsächlich um Lokalprestige zu tun. Markiert er doch den örtlichen, wo nicht gleich den regionalen Oberjohn. Wenn er es ist, mit dessen Name der Fußballclub sich beschriftet, das heißt präsentiert, wo er schmückt. Da schauen die Maschinen- und sonst was Bauer der Industriegebiete vor den umliegenden Dörfern aber ganz schön dumm aus ihren klebrig, schwitzig, stinkenden Fertigblechbaufestungen. Schließlich kannst du den Hauptsponsor des Vereins durchaus als sowas wie den Vereinseigentümer betrachten. Wo kommen wir hin, wenn irgendetwas nicht irgendwem gehört, sondern bloß einer diffus einer kaum greiflichen Gemeinschaft? Ja, richtig. Direkt der Mang in den Sozialismus. Nein, nein, es lässt uns schon besser schlafen und ist am Ende auch gesünder, wenn wir den Besitz eines solchen Vereins immerhin ideell jemandem zuschreiben können. Und der hohe Herr wird sich gütig um alles und alle kümmern und auch mal ein Schweinernest und ein Freibier zur Verfügung stellen. Und der Konkurrenzeisenbieger kann 20 Mal mit der Kundschaft in die Appalachen zum Helikopter-Skifahren fliegen. Fußballvereine sind da schon noch einmal rarer. Jetzt zurück zur Abstiegsmannschaft. Lumpige 2 Stammspieler aus der drittuntersten Klasse blieben, wie gesagt, in der zweituntersten erhalten. Der restliche Kader wurde aus Material der vormaligen Reserve rekrutiert. Neu hinzu kam niemand. Die Bilanz der Folgesaison? Lauter Niederlagen. Kein einziges gewonnenes Spiel, nur ein einziges Unentschieden. An diesem Tag reichte man die angestammte Plakette Lachnummer der Liga an den mit einem Remis vernichtet zurückgelassenen Nachbardorfverein weiter und feierte indessen teils hellbraun gefliestem, teils dunkelbraun holzvertäfeltem Sportheim, als wäre der Super Bowl gewonnen worden. Am darauffolgenden Montag fuhren frühs alle wieder zu ihren Arbeitsstellen und der ein oder andere erzählte in der Pause teilweise freudig, dass man vormittags ein Unentschieden geschafft habe. Die Lackieranlage des Stahlbauers produzierte stur, heil und ungerührt weiter für den Weltmarkt.
Danke, Herr Lugauer. Wir gucken kurz auf die Uhr zusammen.
Oho,
eine runde Sache, würde ich sagen.
Da müssen wir uns fast ein bisschen sputen, dass wir noch alles durchbekommen. Das ganze Programm, was hier ist, können Sie auch auf Facebook angucken.
Facebook ist ein gutes Stichwort, Herr Eisenbart. Wir haben ja heute Thema Pleite,
ja,
nicht wahr? Und wissen Sie, was Herr Zuckerberg, dieser nicht pleite gehen wollende Mensch...
Ja, der hat ja einiges
an... Ja. Und der hat sich jetzt gedacht, um nie wieder pleite zu gehen, mein Masterplan ist... Ich erfinde eine neue Währung.
Toll.
Er hat sie Libra genannt und es ist quasi, es sind gasförmige Geldscheine, die da in Facebook verhandelt, vertauscht werden.
Ah.
Sie müssen sich das vorstellen, wie früher auf dem Markt, da hat jemand ja, zum Beispiel...
Ja, einen Pulli gehabt.
Ja, oder man hat zum Beispiel Globuli, nicht wahr?
Auf Klopulli.
Klopulli hat man verkauft und hat gesagt, hier, das ist jetzt gut für dich. So. Und dann, jetzt kommt Herr Zuckerberg und sagt Ihnen, hier, nehmen Sie mein Libra.
Ja.
Geben Sie mir Geld und nehmen Sie mein Libra. Verstehen Sie?
Ja, verstehe.
Und jetzt,
Und dann bekommt man was dafür?
Nö.
Wenn man das kauft?
Nö.
Ja, das ist doch eine schöne Idee.
Aber es sind auch viele
schon... Wir wünschen ihm viel Glück.
Mit diesen virtuellen Währungen sind ja viele reich geworden. Da fragt man sich ja auch, wo kommt das ganze Geld her? Kommt es vielleicht aus dem Nürnberger Untergrund? Haben die Ratten das vielleicht irgendwie in Aktien angelegt?
Das weiß ich nicht. Da müssen Sie jemanden fragen, der sich mit Computern auskennt.
So. Besuchen Sie uns bitte. Sie können uns jeden vierten
Sonntag
im Monat
im Radio besuchen.
Ja.
Am Kopernikus, Sie müssen einfach nur ein Radiogerät besitzen, da sind wir dann automatisch überall drin.
Von 16 bis 18 Uhr.
Richtig, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an den Dr. Mali. Wir wollen uns bedanken bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Aushalten, fürs Verharren in der Kälte. Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause. Und heute, jetzt gleich im Anschluss gibt es in der dritten Etage noch ein Programm, von dem ich auch noch nicht weiß, was es ist. Aber da werden wir, glaube ich, mal hochgehen und mal...
Da haben wir Hausverbot, Herr Eisenbart.
Shit. Okay. Schönen Abend.
Eisenbart und Meisenbart.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice.
Nice. Nice.